Jugendarbeit wirkt.
Der Fachpodcast des Vereins Wiener Jugendzentren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Jugendarbeit wirkt. Mein Name ist Martin. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt zur heutigen Folge. Heute haben wir Wolfgang Fifi Pissecker zu Gast. Fifi ist Kabarettist, Schauspieler und Autor. Fifi ist vielen auch als Gründungsmitglied der österreichischen Kabarettgruppe Die Hektiker bekannt. Die Hektiker bestanden auch aus anderen weiteren prominenten Mitgliedern wie beispielsweise Florian Schäuber, Mini Bitlinski oder später auch Viktor Gernot. Was das alles mit Jugendarbeit zu tun hat, werdet ihr in der heutigen Folge erfahren. Fifi, erstmal schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke, herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
Ja, also wir haben ja im Vorfeld schon über die Anfänge der Kabarettgruppe Die Hektiker gesprochen und habe auch von dir eben gehört, dass ihr da eure ersten Auftritte mit den Hektikern in Jugendzentren hattet. Kannst du uns da ein bisschen Einblicke in die Entstehungsgeschichte der Hektiker geben und die Rolle von Jugendzentrum in diesem Kontext?
Ja, soweit ich mich erinnern kann, was in meinem Alter schon wirklich eine tolle Leistung ist. Wir reden nämlich hier von den 80er Jahren. Wir waren damals sehr, sehr jung, 16 Jahre alt, und das war 1981, also wirklich schon ein paar Wochen her. Ja. Und es war so, dass es damals in der Schule in der Mödlinger Keimgasse gab es einmal pro Jahr die Schülerakademie, und da konnten Schüler Sketches aufführen, und das war natürlich auch sehr klasse, weil da hat man sich halt über Lehrer lustig machen können, und es war so ein bisschen ein Ventil, wo man einmal im Jahr wirklich bewusst schlimm sein konnte, sonst war man das ganze Jahr ja auch. Und da konnte man das auf der Bühne herzeigen. Und wir haben damals auch Sketches geschrieben, eigens, und andere Sketches gespielt, unter anderem von unserem großen Vorbild auch Loriot zum Beispiel. Ja. Und dann haben wir uns gedacht, das ist schon, das wird einmal aufgeführt und dann eigentlich muss man wieder ein Jahr warten. Fifi, kümmere dich drum, schau, wo wir in Wien spielen könnten vielleicht oder wo wir noch Möglichkeiten hätten aufzutreten. Und da bin ich mit der Straßenbahn durch Wien gefahren und habe geschaut, wo gibt's irgendwelche Gasthäuser, kleine Theater, irgendwelche kleinen Säle, wo wir das aufführen können eben. Und wie durch einen Zufall unter Anführungszeichen, wie es im Leben oft halt ist, hat über eine bekannte Sozialarbeiterin der Stadt Wien gesagt, es gibt da einen Ansprechpartner, der Emu, ganz ein lieber Kerl, der sagt, er sucht für Jugendzentren genau so etwas, wo junge Leute was Theater spielen können, für die jungen Leute, die dort eben anzutreffen sind. Und wir haben gesagt, das ist doch perfekt, das passt doch super. Und da war es tatsächlich so, dass wir ein paar Termine ausgemacht haben in Jugendzentren in Wien in den 80ern. Und unser allererster Auftritt außerhalb eben der Schule oder bei der Schulveranstaltung war am 21. Oktober 1981 im besagten Jugendzentrum Rudolfsheim, 5 Haus. Und dort haben wir zum ersten Mal gespielt. Hießen auch damals noch nicht die Hektiker, sondern wir nannten uns damals Theaterkabarettgruppe Mödling. Nicht sehr sexy, aber uns ist damals nichts Besseres eingefallen. Und unser Programm hieß Hektische Zeiten. Und aus diesem Programm Hektische Zeiten hat sich dann eben der Name Die Hektiker abgeleitet. Und da waren damals Gründungsmitglieder eben der Florian Schäuber, hast du schon gesagt, der Mini Bitlinski, der Werner Sobotka und meine Wenigkeit.
Stimmt, den Werner Sobotka habe ich jetzt vergessen. Danke, dass du das noch nachgeholt hast.
Ja. Gerne.
Also du bist da quasi sehr engagiert als Jugendlicher durch Wien gezogen und hast dann ein Jugendzentrum vorgefunden. Und wie war das dann vor Ort?
Naja, strange, weil natürlich das Interesse einerseits da war von den Zuschauern, aber es war halt nicht sehr viel und es war halt so, ich kann es gar nicht genau sagen, weil unser Anliegen war einfach immer, dass wir eine Gaudi haben und die haben wir eigentlich immer gehabt, deswegen glaube ich, hat es diese Gruppe oder gibt es diese bis zum heutigen Tage, wir haben uns ja nie aufgelöst. Zu unseren 61er, den wir 2025 feiern, überlegen wir sogar, dass wir etwas machen und das soll unter dem Motto stehen von 16 bis 60, damit man auch sieht, was für eine Zeitspanne wir da, von einer Zeitspanne wir reden, was wirklich, wirklich, wirklich lang ist. Und wie wir damals in dem Jugendzentrum begonnen haben, haben wir nie geglaubt oder nie daran gedacht, dass sich das alles einmal so entwickeln wird und das, was dann noch alles auf uns zukommen wird. Also das war schon sehr schön, diese Jugendzentren als Plattform zu nutzen, um da eine wirkliche Karriere zu starten.
Und Wie war das vor Ort? Hat es da eine kleine Bühne gegeben oder wo habt ihr da gespielt?
Also, ja, kann sich vorstellen. Ja, das war eine kleine Bühne und die hatten auch ein bisschen Licht, Tonanlage keine, aber ein bisschen Licht haben sie gehabt und Garderobe. Also die waren eigentlich schon sehr, sehr gut ausgestattet, muss ich sagen. Und was die Betreuung betrifft, sehr professionell. Und ich glaube, der Emo hat uns damals gesagt, dass ein paar Wochen vorher der Bilgeri auch aufgetreten ist bei ihm.
Okay.
Also das sind schon Leute, wo du sagst, ja, ist eigentlich lässig, dass sich da diese genannte Ochsentour angetan haben. Aber so bist du halt zu Auftritten gekommen und so konntest du Sachen ausprobieren und auch das Interesse ist eigentlich immer mehr dann gestiegen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Auftritte es in den Jugendzentren waren, aber es waren schon wirklich einige und das war für uns quasi das Sprungbrett, dann in Theatern zu fragen, können wir bei euch spielen, können wir dort spielen, wo gibt es Möglichkeiten?
Und der Emo, das war ein Mitarbeiter oder war es der Chef vor Ort, die Leitung?
Der hatte, glaube ich, mehrere Jugendzentren unter seiner Führung.
Okay.
Und irgendwie sind wir halt zu denen gekommen und ja, und der hat uns ermöglicht, dass wir das gemacht haben. Und es war eine Win-Win-Situation. Es hat damals sogar eine kleine Gage gegeben. Das heißt, wir wurden sogar bezahlt dafür, dass wir dort aufgetreten sind. Und er hat es taugt, dass er sagen konnte, heißt, ich habe da ein paar Buben gefunden, die spielen da für uns und schau, dass ich Leute zusammenbringe, die euch dann zuschauen kommen.
Ja.
Das war schon wirklich auch sehr visionär, dass es generell Städten gab, wo man sich ja einfinden konnte.
Ja, ja. Das ist ja auch heute noch so, dass vor allem in größeren Jugendzentren gibt es tatsächlich jetzt auch schon größere Bühnen, wirklich mit Licht und so weiter, wo immer wieder Kolleginnen und Kollegen, die auch theateraffin sind, Projekte mit Jugendlichen machen, weil das ja auch unser Ziel ist, dass wir Jugendlichen genau eigentlich, was bei euch passiert ist und wahrscheinlich deswegen, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was der Kollege wahrscheinlich gedacht hat, weil ich freue mich auch immer, wenn Jugendliche kommen und die Angebote von uns nutzen, weil genau für das sind wir halt auch da, dass wir da Jugendliche in ihren Stärken stärken und sie an deren Ressourcen orientieren. Und bei euch ist das so ein sehr prominentes Beispiel, wohin das dann führen eigentlich kann.
Führen kann, ja, natürlich, ja. Nein, es ist ganz wichtig, dass man Anlaufstellen hat, weil auch bei uns war es ja so, dass die Eltern hatten keine große Freude. Ich erinnere mich an das zweite Programm, das war zwischen mündlicher und schriftlicher Matura und die haben keine Freude gehabt, dass wir dann primär gehabt haben mit unserem Kabarettprogramm. Ne? Also das war schon auch wichtig, dass man Orte finden konnte, wo man sich verwirklichen kann oder wo man einfach auftreten kann.
Ja, ja, na klar.
Und wenn das die Jugendzentren bieten, auch heute noch, sollten die jungen Leute das absolut nutzen und tun und machen, weil du weißt nie, wo dich ein Weg letztendlich hinführt. Ne?
Ja, so ist es. Ja, sehr schön gesagt. Also, und wie war das so bei euren ersten Auftritten? Ich kann mir vorstellen, als Jugendliche, das ist ja einerseits mit Lampenfieber verbunden, wahrscheinlich heute auch noch, aber da gibt es ja sicher ein paar lustige Geschichten von damals.
Absolut,
kannst du ein bisschen was erzählen von den Auftritten?
Es war sogar der allererste Auftritt. Also man glaubt ja gar nicht, dass ich diesen Beruf seit 42 Jahren ausübe, weil letztendlich hat er mit einer wahnsinnigen Panne begonnen. Wir hatten damals einen Sketch im Repertoire und das war auch der erste Sketch, wo ich in diesem Programm auf der Bühne war. Der hat geheißen, der Stumme im Wohnungsbüro. Und da ist darum gegangen, dass ich als Stummer, sprich, ich darf nichts sagen, in ein Wohnungsbüro kam und dort eine Wohnung mieten wollte. Und dieser Beamte, der dort war, war der Werner Sobotka und ich habe mich mittels von Requisiten dem verständlich gemacht und halt mit zeigen, was ich für eine Wohnung will. Und ich gehe auf die Bühne raus und komme drauf, dass ich meine Requisiten, die ich für diesen Sketch brauche, sonst funktioniert er nicht, in der Garderobe vergessen habe. Und das Erste, was ich gesagt habe, als Stummer, Entschuldigung, ich komme gleich wieder. Und das war natürlich etwas, das Sobotka hat natürlich wahnsinnig zum Lachen angefangen. Die Leute im Publikum haben es überhaupt nicht verstanden. Und das war mein allererster Auftritt außerhalb der Schulzeit. Und das ist schon eigentlich sehr bezeichnend oder legendär gewesen, dass man gleich mit so einem Boot zusammen anfängt.
Aber andererseits, zwar nicht im Programm, aber trotzdem für ein Kabarett eigentlich sehr gut geeignet.
Es ist dann gut weitergegangen und ja, also das war sehr lustig und es war ja auch so, dass wir immer einen wahnsinnigen Aufwand betrieben haben. Also wir haben immer extrem viel Requisiten gehabt und der Mini war der älter war, der hat ein Auto gehabt und hat einen 2CV und der war voll mit Koffer, mit Requisiten, Kostümen. Wir hatten einen Sketch, das Streichquartett, wo wir drei Geigen und ein Cello dabei hatten. Also man kann sich vorstellen, wie wir daherkommen sind. Wenn das Dachl nicht zum Öffnen gewesen wäre, hätten wir nicht alles mitnehmen können. Aber das wollten wir einfach immer haben. Und dadurch ja, war das immer halt sehr spektakulär, wenn wir angereist sind, weil es hat immer ausgeschaut, es kam halt jetzt, weiß ich nicht, ein halber der Zirkus würde da jetzt aufbauen und kommen.
Und die Proben, habt ihr die dann auch im Jugendzentrum gemacht oder war das zu Hause? Nein,
die haben wir zu Hause im Wohnzimmer gemacht.
Okay.
Auch oftmals zum Missfallen der Eltern, weil uns halt irgendwas anderes machen wollten und gefragt, gesagt, dann sehr streng waren und wie lange dauert das noch und du weißt, ihr müsst noch das und das machen. Also das war eine ganz andere Zeit, man kann sich nicht vorstellen. Und ich glaube, das war aber auch sehr wichtig, dass wir eben auch sehr viel uns noch reiben mussten und auch Widerstände hatten und gerade deswegen auch so motiviert waren, genau das zu sagen und das zu tun auf der Bühne, was wir wollten.
Aber man merkt, also ich sehe dich ja jetzt auch, man merkt, wenn du davon sprichst, dass du dich noch immer gerne erinnerst.
Natürlich, das war der Grundstein für ganz, ganz viel, was dann gekommen ist. Und kein Mensch hätte gedacht, wir sind dann halt 4 Jahre so getingelt und waren in Jugendzentren eben und dann in kleinen Theatern, haben uns dann mit 18 Jahren unser erstes Theater gemietet, das Theater beim Auersberg auf der Josef-Stetter-Straße, mussten damals noch Sicherheit von den Eltern bringen, dass wir eh die Miete zahlen können. Und dann waren wir so gut besucht, dass wir sogar vom Gasthaus zur Stadt Paris daneben uns aus dem Schanigarten Sesseln ausgeburgt haben, weil so viele Leute gekommen sind. Und das war schon, da haben wir schon alle gespürt, das taugt uns, das wollen wir weitermachen. Und mit 20 ist dann der Hans-Peter Heinzel zu uns gekommen und der hatte damals ein wunderschönes Theater am Naschmarkt, das Kabarett und Komödie am Naschmarkt, das K&K-Theater. Und so hat eigentlich dann mit 20 unsere Profikarriere dort begonnen.
Okay, ja, das ist eine sehr spannende und schöne Geschichte. Wie war das so? Ist es ja grundsätzlich so, dass ein Teilangebot von Jugendzentren ist, dass man halt Räume zur Verfügung stellt oder eben in dem Fall Bühnen. Aber habt ihr andere Angebote von Jugendzentren, habt ihr das auch mitbekommen, so das alltägliche Geschehen vor Ort?
Eigentlich nicht, weil wir waren ja alle in der Schule noch. Das heißt, ja. Wir hatten wir waren ja alle im Bezirk Mödling zu Hause.
Ja, stimmt.
Berchtesdorf, Mödling, Südstadt, da gab es solche Einrichtungen nicht. Mhm. Ich glaube, in der Südstadt gab es vielleicht irgend sowas einmal, weiß ich aber nicht genau. Aber sonst gab es das nicht. Es gab ein Jugendzentrum in Mödling, aber das war eher so autonome Szene, das war eher sehr wild geführt und eher sehr, sehr, weiß ich nicht, ob die das Haus besetzt haben oder nicht. Also es war sehr, sehr grindig alles und hatte bei weitem nicht diesen Standard, den man halt in Wien damals schon hatte. Mhm. Und das war halt schon sehr, sehr angenehm, dass man dort einen Einstieg fand auf die Bühne. Und das waren wirklich die Anfänge von den Hektikern. Eine tolle Geschichte, dass das dann so funktioniert hat.
Und den besagten Kollegen Emu, habt ihr denn irgendwann später dann mit dem nochmal Kontakt gehabt,
Der Jugendzentrenzeit? Ja, immer wieder, dann glaube ich, zu irgendwelchen Vorstellungen besuchen gekommen. Er ist leider Gottes schon verstorben, war ein sehr lieber Kerl, sehr bemüht, sehr engagiert und der hat einfach das auch aus einer irrsinnigen Überzeugung heraus gemacht, weil der war an sich, glaube ich, Diplom-Ingenieur oder wirklich was Akademisches und hat gesagt, na, das interessiert ihm eigentlich nicht. Er interessiert die Arbeit mit den Jugendlichen und das war schon sehr spürbar richtig, wie sich der um seine Leute kümmert hat. Durchaus machen wir mit scharfem Ton auch, wenn einmal welche deppert gekommen sind, das haben wir mitbekommen damals. Aber letztendlich hat er eine sehr, sehr gute Jugendarbeit geleistet, indem er sich eben da so engagiert hat und eben geschaut hat, was kann ich machen, dass ich meinen, waren ja auch durchwegs Jugendzentren dabei in irgendwelchen Problembezirken, wo man gewusst hat, das ist ein rauerer Ton dort und trotzdem haben wir es auch mit dem Humor geschafft, die doch, auch wenn sie anfangen, nicht so begeistert waren, doch auf unsere Seite zu bringen. Und das war schon sehr aufregend und hat sicher auch einen gewissen pädagogischen, erzieherischen Wert gehabt.
Also das heißt, im Publikum waren dann durchaus eben Jugendliche, die das besucht haben, das Jugendzentrum.
Ja, natürlich, die dort waren, die auch dort abgehangen sind halt, aber die halt von Anfang an immer gesagt haben, das ist alles, und was brauchen wir das und was wollen die, was kennen die, was soll ich das? Also einfach die auch einmal einen Gegenwind entgegengebracht haben. Und wir haben uns den aber nicht sonderlich verirren lassen, oder beirren lassen, sondern irgendwie haben wir das aufgenommen und auf einmal sehen die, Alter, das ist eigentlich lustig, was die machen. Die haben ein Gestühl auf der Bühne, irgendwie ist das leiwand und so hat sich das dann ganz einfach ergeben und das war halt sehr, sehr schön, wenn du siehst, dass du Leute dann letztendlich mit Humor von etwas überzeugen kannst.
Und weil du vorher gesagt hast, in der Schule habt ihr schon Auftritte gehabt, seid ihr ja gemeinsam in die Schule gegangen.
Ich war mit Flo in der gleichen Klasse, der Sobotka war eine Parallelklasse und der Mini war 3 Jahre älter. Und in der Besetzung haben wir uns eben gefunden. Am Anfang war noch der Wolfgang Brunner dabei, der hat aber mehr so die Technik übernommen und die Requisiten und so weiter. Und ich glaube, wir sind sogar mal da bei irgendeinem Jugendzentrum, da hat uns auch der Emo wieder eingeladen, bei irgendeinem Open-Air-Garten, Straßen, was auch immer, Fest. Und das war auch sehr schön, weil da waren richtig schon ein paar hundert Leute, also das war wirklich top organisiert. Und da sind wir dann auch wieder aufgetreten.
Ja, okay, aber das heißt, die von der Jugendzentrenzeit, also oder Schulzeit, Jugendzentrenzeit bis dann zu dem, sagen wir so, wo ihr oder du sagen würdest, das war so der erste große Erfolg. Wie viel Zeit ist da vergangen?
Ja, nicht. Das war alles sehr fließend eigentlich, weil parallel zu den Jugendzentren waren wir schon in kleinen Theatern auch tätig. Also das ist dann relativ schnell gewachsen. Ich weiß nicht mehr, es waren so 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jugendzentren, die wir bespielt haben. Ich weiß nicht, wie viel es damals in Wien gab, ja. Aber schon einige. Wir haben ziemlich viele Bezirke abgedeckt und das hat uns schon auch sehr viel Routine ist übertrieben, aber doch etwas gebracht, wo wir gesehen haben, aha, so funktioniert das, weil uns hat ja keiner gesagt, wie der Beruf funktioniert. Wir haben ja alles für uns erfunden. Von den Texten über die Kostüme, über die Ausstattung, über wie wir was machen, das hat ja uns ja kein Mensch gesagt. Also wir haben ja den Beruf wirklich für uns erfunden. Gibt es ja auch nichts, wo es ein YouTube-Video gab es damals noch nicht, weil es das Internet noch nicht gegeben hat oder nicht in der Form, wie wir es heute kennen. Das heißt, wir haben den Beruf für uns erfunden und da war natürlich hilfreich, Leute, die uns eben Möglichkeiten zur Verfügung gestellt haben wir die Jugendzentren.
Ja, ja, das ist genau eigentlich ein Teilaspekt, ein sehr wichtiger Teilaspekt unserer Arbeit, dass wir genau das tun. Es gibt auch in Wien vereinzelt in verschiedenen Bezirken auch Musiker, Musikerinnen, die in Jugendzentren zum Beispiel auch da ihre ersten, ich nenne es jetzt mal Gehversuche gemacht haben, und da aber auch Unterstützung bekommen haben und dann dranbleiben sind und dann auch Erfolg gehabt haben. Dann, ja.
Nein, das ist schon wichtig und das hat wirklich den Weg geebnet. Und dann waren eben kleine Theater, das eben der beim Mauersberg, wo wir dann gespielt haben, oder das war das Theatercenter Forum, der uns auch die Möglichkeit gegeben hat, dort zu spielen. Und das war schon spannend. Und dann ist da so eine Dynamik reingekommen, die letztendlich uns dann auf den Naschmarkt zum Hans-Peter Heinzl geführt hat. Und dann ist die Post abgegangen, wie man so schön sagt.
Ja, sehr schön. Und wo es dann hingeführt hat, das war ja, ihr seid ja die erfolgreichste österreichische Cabaret-Gruppe, ja, soweit ich das weiß.
Ja, definitiv. Also wir hatten dann wirklich in den 90ern unsere Hochzeit, wo wir dann auch Platten gemacht haben und Videos produziert haben und sogar sehr viel verkauft haben von den Platten, obwohl wir von Ö3 damals wirklich sehr boykottiert wurden. Das war uns aber egal, wir haben uns halt übers Live-Spielen geholt. Wir haben jetzt so viel live gespielt, dass wir dann wirklich, glaube ich, ich habe zweimal Gold und einmal Platin zu Hause hängen, das war richtig, glaube ich, über 100.000 Schallplatten haben wir damals verkauft, das war richtig
viel. Das habe ich nicht gewusst.
Ja, das war echt viel und die waren halt in aller Munde. Auch dann haben wir ein Video gemacht, es gab damals auch, was sehr angenehm war, der ORF hat damals Kabarett-Produktionen aufgezeichnet, weil sie gesehen haben, das kostet uns nicht viel Geld und wir haben gesagt, boah, die zahlen uns viel Geld, dass wir einfach dann im Fernsehen präsent sind, was dir sehr schnell sehr viel Popularität gebracht
natürlich,
hat, ja. Weil es gab nur zwei Programme und wenn du dann am Abend im Fernsehen warst, hat dir am nächsten Tag jeder auf der großen Aufgeregt und gekannt, ne? Weil es eben nicht so viel Auswahl gab, ne? Und auch von den Kabarettisten war auch der Markt noch sehr, sehr das überschaubar.
Ich fragen. Ich bin in den 80ern geboren, also von dem her habe ich da noch nichts mitgekriegt.
Ja, also da gab es nicht viel Kollegen, da gab es halt die Schlabaree, wo Thüringer und Dorfer dabei waren. Es hat den Wittersek schon gegeben, den Hardart schon gegeben, den Residaritz. Der Steiner hat damals noch Kabarett gemacht und dann das war es im Prinzip. Also und die Hektiker natürlich.
Ja.
Also da hat es nicht sehr, sehr viel gegeben.
Ja. Und deswegen, wie du richtig sagst, habt ihr ein bisschen auch den Beruf für euch wahrscheinlich deswegen erfinden müssen, weil so diese Role Models, diese Vorbilder, die schon seit 10, 15, 20 Jahren erfolgreich Kabarett gemacht haben,
hat es nicht gegeben. Es gab international Monty Python, die wir immer sehr verklärt haben mit ihrer Art von Humor oder den Loriot eben. Das waren unsere Vorbilder, aber sonst hat es da eigentlich nichts gegeben. Also haben wir es uns quasi für uns erfunden und es selbst gemacht. Und das hat sich als sehr gut herausgestellt, weil wir auch dann ein gutes Regulativ immer waren. Wenn du zu viert bist, kann immer den anderen ein bisschen auch einschränken, aber er kann ihn auch aufgandeln natürlich und dann sind auch teilweise dann sehr exzessive Tourneen haben stattgefunden, die dann oftmals zu Hotelverboten oder zu irgendwelchen Schadenersatzzahlungen geführt haben. Aber das war halt für uns Rock'n'Roll. Das würden wir heute nicht mehr machen natürlich, aber damals hat das eine Dynamik gehabt, die fast nicht zu vermeiden war.
Das ist ja schön. Und deine Augen strahlen wieder nur für die Zuhörerinnen.
Es ist schön, wenn man Dinge erlebt, von denen du nie gedacht hast, dass du sie erleben wirst. Und es war auch dann relativ schnell in den 90ern gab es in Deutschland Privatfernsehen, es gab viele Shows. Und die haben auf einmal gesehen, da ist eine Truppe verrückter Österreicher, die laden natürlich sofort ein. Und
also in Deutschland war es dann auch.
Warst du relativ schnell beim Gottschalk in der Show und da in der Show und da und dort. Also du bist da schnell herumgereicht worden, weil die Programm brauchten. Und ja, haben im süddeutschen Raum auch sehr viel gespielt, waren in München unterwegs. Und das war schon auch wieder ein neues Stil, was da aufgegangen ist natürlich. Ne? Und ja, das war einfach eine lässige Zeit. Also Hätten wir das mit 16, wie wir im Jugendzentrum waren, hätten wir es nicht gedacht, dass wir mal so viele Schallplatten verkaufen, dass wir mit der Gina Lollobrigida da in einer Show auftreten werden und dass wir viele, viele Dinge erleben werden, wo du sonst einfach nicht hinkommst. Ich bin mit diesem Beruf nicht reich geworden, ich komme gut durch, aber ich muss letztendlich sagen, das, was ich an lieben Menschen getroffen habe und was für Plätze ich gesehen habe, ich in keinem anderen Beruf gesehen und erlebt hätte und getroffen hätte. Und dadurch möchte ich auch nichts anderes machen, weil es einfach immer diese Aufregung ist, immer was Neues ist. Es gibt keine Routine in dem Beruf, gibt es nicht.
Ja, das stellen wir sehr schön vor, weil es ja immer wieder, man kann es ja eigentlich, kann es immer wieder neu entdecken wahrscheinlich. Glaube ich, hast du ja sogar ein Buch auch einmal geschrieben?
Ich habe für mich ein persönliches Buch geschrieben, was aber nicht wirklich öffentlich erschienen ist. Aber ich habe mich dann halt auch, ja, wenn die Auftritte weniger geworden sind, habe immer Fernsehen schon parallel dazu gemacht. Ja. Also von frühester 80er Jahren habe ich immer wieder in irgendwelchen Serien oder irgendwelchen Fernsehfilme mitgespielt und ja, es war, glaube ich, auch das Geheimnis, dass wir Firmen uns nicht gegenseitig beschränkt. Es gab einen Austausch, wenn du willst, so, dass der Mini uns verlassen hat, weil er dann sehr viel Solo gemacht hat und dafür ist der Victor Gernert gekommen, der uns auch wieder musikalisch auf ganz andere Ebenen geführt hat, muss man auch sagen. Und ich glaube, es hat immer jeder den anderen Freiraum gegeben, andere Sachen zu machen. Und da werden halt viel Regie gemacht, der Flo hat dann sehr viel geschrieben, ich habe eben gefilmt, also es konnte jeder noch andere Sachen parallel dazu machen. Und das, glaube ich, wenn du den Freiraum hast, kommst du auch immer wieder gern zum Mutterschiff zurück.
Der Victor Gernert war da quasi in der Jugendzentrenzeit noch nicht dabei, der ist dann später dazugekommen.
Erst später, der ist nach 12 oder 13 Jahren dazugekommen, also jetzt auch schon eine Zeitl bei uns dabei. Oder Teil der Gruppe, besser gesagt. Und wir haben das letzte Mal, glaube ich, 2016 oder 2015 haben wir noch einmal gespielt, haben eine Spielserie gehabt.
War das so 40 Jahre Hektik?
Ja, das war die, 40 Jahre gibt es Fragen und wo wir einfach uns auch spannend, dass wir einfach alte Sketches gespielt haben. Dann hatten wir ein Videowall, wo wir vom Fernsehen einfach von alten Fernsehaufzeichnungen Material gezeigt haben. Die dritte Ebene war damals einfach, Geschichten zu erzählen. So wie wir jetzt über die Vergangenheit plaudern, sind wir auf der Bühne gesessen und haben halt einfach Geschichten erzählt, was uns an Anekdoten damals passiert ist. Die natürlich größtenteils humoresk sind, aber auch grotesk, sehr vieles. Und ja, dass uns alle sehr geprägt hat.
Und ihr habt jetzt in eurer Jugend angefangen zu spielen in der Schulzeit. Wenn du jetzt an eure Jugend oder an deine Jugend zurückdenkst, wie würdest du dich selber beschreiben als Jugendlicher? Warst du immer, war Humor zum Beispiel für dich schon immer besonders
wichtig? Immer. Ich war immer der Klassenkasperl. Ja. Ich war immer natürlich, was sich sehr auf meine schulischen Leistungen ausgewirkt hat, weil ich war im Gegensatz zum Schäuber ein sehr schlechter Schüler. Und schlimm und schlecht ist eine ganz schlechte Kombination. Aber war halt so, alles muss raus. Ich konnte nichts für mich behalten. Und wenn du halt eine Wuchtel irgendwo aufgelegt kriegst, die haust deine, da überlegst du, ob das jetzt gescheit ist oder blöd ist, die machst du einfach. Und das ist auch gut so. Was man damals generell zur Zeit sagen muss, es war eine totale Aufbruchstimmung. Es waren doch noch, wir als 65 geboren sind, 20 Jahre nach Kriegsende damals geboren. Das hat noch in der Volksschulzeit und Kindheit sehr nachgestrahlt und auch in der Haltung der Eltern natürlich, wo du einfach oft mal gemerkt hast, da reibe ich mir jetzt, gab es viel zu viel oder es gab Verbote oder Einschränkungen und auch alleine sich über das hinwegzusetzen war Aufgabe von uns und wir haben das gesehen, da waren wir auch eben Sprachrohr, damals wie in den Schulveranstaltungen, einfach Sachen zu artikulieren, die sich andere nicht getraut oder gesagt haben.
Ja. Und da ist Kunst immer eine gute Form, das irgendwie auch zu transportieren, weil man da ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, das zu tun.
Der Humor generell ist eine viel zu unterschätzte Energie und Kraft. Ich glaube, dass auch wirklich in ganz traurigen, furchtbaren Situationen, sei es auch in Konzentrationslagern, wie es der Viktor Frankl beschrieben hat, die auch mit Humor überlebt haben dort. Mhm. Die haben dort Kabarett gemacht, sei es auch dieser berühmte Galgenhumor, den man kennt. Mhm. Aber das war ganz wichtig, da gesagt, dass sie die Nähe hatten, die Liebe zueinander und den Humor, dass du über manche Sachen, die du nicht mehr ändern kannst, vielleicht schaffst, darüber zu lachen und dadurch auch einen Druck abbauen kannst. Mhm. Und wir unterschätzen, was ein Schmäh, ein Wuchtel, was das im Alltag bedeuten kann, wie sehr du mit Humor Sachen neutralisieren kannst, wie du Spannung rausnehmen kannst, wie wichtig das ist.
Ja.
Wurscht, sei es im plumpen Sinn, aber sei es auch dann im hochsatirischen Bereich und alles, was dazwischen liegt. Also das ist schon ganz eine wichtige Energie, die wir offenbar zu wenig Nutzen auch.
Im fortschreitenden Leben in der Jugend, glaube ich, ist es für viele noch ein sehr wichtiges und immer präsentes Ding, der Humor. Ja, aber so später, die Ernsthaftigkeit des Lebens beginnt dann irgendwann und dann vergisst man mal, dass es da lustig sein darf.
Irgendwann vergeht jedem das Lachen. Ja. Aber ich glaube, das muss man sich eben bewahren und das muss man sich auch immer wieder arbeiten. Ich habe den Eindruck, dass die jungen Leute heute weniger lachen wie wir früher. Das denke ich mir, weil alle doch mit sich sehr beschäftigt sind, mit dem Handy beschäftigt sind, mit ihrer Welt beschäftigt sind. Und das oftmals, also unser Social-Media-Bereich war die Fußgängerzone in Mödling. Da hat man sich nach der Schule getroffen, am Wochenende war das immer bummvoll. Da hast du dich ausgetauscht, da hast auch Mädels zum ersten Mal natürlich getroffen, aber da hast auch kommuniziert miteinander. Und das fehlt mir eigentlich, dieses sich zusammenrotten und einfach Sachen aushegen und einfach Sachen, was können wir machen, was können wir tun. Aber das fehlt mir manchmal.
Also du hast ja gesagt, ihr seid in Mödling in die Schule gegangen. Habt ihr die Jugend auch in Wien verbracht dann oft?
Nein, Mödling war in den 80ern der Hotspot. Also da gab es einige Lokale, das Leo, die Diskothek, das Zickzack. Das war so bis in die 90er, Anfang der 90er war das ein absoluter Hotspot. Da sind eher die Leute sogar aus Wien rausgefahren, weil damals gab es drei große Diskotheken. Das war eben das Zickzack in Mödling, die Nova in Bruck an der Leiter im Burgenland und im St. Pölten, die Fabrik. Das waren so groß Discos und da ist richtig die Post an den Wochenenden abgegangen und da sind die Leute eher aus Wien rausgekommen. Okay. Weil es nur diese Club- und Clubbing-Szene erst später gab. Ja.
Aber ich höre da schon raus, also auch in deiner Jugend, für dich war das schon immer wichtig, Humor, Spaß. Ist natürlich der Weg nicht dadurch vorgezeichnet, den ihr dann gegangen seid, aber es ist zumindest mal...
Nein, es war eine gute Basis. Gute Basis, einmal lachen und vor allem, das war das Allerwichtigste, dass wir über uns selber auch lachen
können. Ja, natürlich.
Also
ja.
Das war immer ganz wichtig, auch diese Selbstironie zu besitzen und sich nicht nur auszuteilen, sondern auch durchaus uns als vier unterschiedliche Charaktere zu bedienen und auch die Schwächen zu bedienen und zu sagen, naja, der ist halt der Einfältige, das ist halt der Eitle, das ist halt der wieder eine andere Eigenschaft darstellt. Aber das war ganz, ganz wichtig, die als Selbstreflexion auch sich selbst über sich selbst lachen zu können und bewusst über sich selbst Witze zu machen. Mhm.
Aber das ist immer das Interessante, weil du auch gesagt hast, in der Schule war das dann so, du warst der Klassenkasperl und ist natürlich nicht so gut ankommen. Ich weiß auch Humor sehr zu schätzen, ja, für mich ist das auch sehr wichtig. Und zum Beispiel, ich habe gerade in der letzten Podcast-Folge nämlich gesagt, da ging es darum, dass wir immer bei Jugendlichen immer an den Ressourcen orientiert sind und dass zum Beispiel eben auch lustig sein eine Ressource ist. Wenn ich wirklich immer gute Wuchteln drauf habe, immer einen guten Schmäh machen kann, auch das ist eine Ressource. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, in meiner Anfangszeit in den Jugendzentren, da war ein Jugendlicher, der war so lustig. Wir haben alle als Team regelmäßig Tränen gelacht. Der hat zum Beispiel dann uns als Team einfach parodiert. Ja? Ja. Er hat gesagt, ihr müsst erraten, wer ich bin. Ja? Und der hat das einfach, der hat uns anscheinend so gut beobachtet und hat so kleine Feinheiten beobachtet und war einfach super gut. Ich habe ihm gesagt, du musst irgendwas in die Richtung Kabarett machen oder so, weil du bist so talentiert. Und
ja, ich glaube, wenn man das auch in sich entdeckt, hat man sogar die Verpflichtung daran zu arbeiten und zu schauen, wohin es dich führt. Also das war halt immer das Allerwichtigste, dass wir wirklich eine Gaudi an Spaß haben. Wenn wir das nicht in der Form so intensiv gehabt hätten, wären wir nie so weit gekommen. Also das war schon immer, es war nie die Motivation da, na was könnte den Leuten gefallen, sondern immer, was gefällt uns, was machen wir? Und wenn du da ehrlich zu dir bist, dann transportiert sich das automatisch aufs Publikum und die Leute kodieren das, was du auf der Bühne tust. Ne? Auch weil man auch sagen muss, natürlich am Anfang, wenn du das rückblickend siehst, denkst du auch, mein Gott, was haben wir da gemacht damals? Aber das war halt ein Entwicklungspunkt, wo wir halt so jung waren und glaubt haben, das ist super, das ist das Beste, was wir tun und haben es dann einfach gemacht. Heute siehst du das natürlich wesentlich skeptischer und kritischer, aber damals war es so und ich glaube, es war auch diese Chemie, die zwischen uns vier war, obwohl wir ganz unterschiedlich sind, aber der gemeinsame Nenner Humor hat einfach funktioniert.
Ja, das verbindet dann quasi gerade im Punkto Kabarett. Ja. Ja, aber Fifi, ich glaube, du bist da wirklich ein sehr gutes Beispiel auch dafür, dass wenn man da Talent hat und muss jetzt nicht unbedingt im humoristischen Bereich sein, aber wenn man Talent hat, dass man da dranbleibt. Auch, also für mich freut es persönlich, dass da irgendwie die Jugendzentren eine Rolle gespielt haben. Ich glaube, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen war das sehr interessant heute. Und ich glaube, die wenigsten haben gewusst, dass die Hektiker irgendwo eine Verbindung zu den Jugendzentren haben. Auch also von dem her, herzlichen Dank, dass du da diese sehr schöne Anfangsgeschichte mit uns geteilt hast und heute unser Gast warst.
Ja, ich sage danke für die Einladung. Ich finde das ganz, ganz toll, die Einrichtung oder die Einrichtungen, die es da gibt für die Jugendlichen. Und die sollen es wirklich nutzen, weil du weißt nie, wo dich was hinführt. Und wenn du es in dir spürst, dann musst du es machen. Da ist fast Sünde, es nicht zu machen. Weil viele Jugendliche sagen, na, wo verdient man was oder wo kriege ich das meiste? Das ist letztendlich im Leben nicht relevant. Relevant ist, dass du Freude und Spaß an der Arbeit hast, was immer durchtust. Und wenn es im kreativen Bereich ist und wenn dir die Jugendzentren die Möglichkeit bieten, hier Sachen auszuprobieren oder zu gestalten oder einfach dir einen Raum im wahrsten Sinne des Wortes zu bieten, dann muss man das nutzen. Also wir wären damals froh gewesen, wenn wir damals das bei uns in der Nähe mehr gehabt hätten, hätten wir das sicher als Proberaum oder für andere Sachen auch noch verwendet. Bei uns draußen im Bezirk Mödling gab es das nicht, aber trotzdem sind wir froh, dass wir über die Jugendzentren letztendlich von einem kleinen Pfad doch auf einen großen Weg gefunden haben.
Super, vielen Dank, dass du unser Gast warst.
Dankeschön.